evangelikale Führer auf dem Weg nach Rom. Die folgenden Ausführungen fallen mir nicht leicht. Die Nennung von konkreten Werken, Initiativen und Namen soll nicht bedeuten, dass den beteiligten Personen die gute Absicht oder gar der persönliche Glaube abgesprochen wird. Aber meine Ausführungen sind mit der herzlichen Bitte an die Genannten verbunden, ihren Kurs anhand der Heiligen Schrift zu überprüfen und da, wo Abweichungen von der Lehre der Bibel erkannt worden sind, umzukehren, hin zum biblischen Herrn Jesus Christus und seinem irrtumslosen Wort. Im Jahre 2000 erschien in England ein Buch mit dem äußerst provokativen Titel Evangelicalism Divided, zu Deutsch: Die Evangelikalen sind gespalten. Autor ist Ian H. Murray, der frühere Assistent von Dr. Martin Lloyd-Jones. Murray dokumentiert darin die verhängnisvolle Veränderung in den Jahren 1950 bis 2000, so der Untertitel seines Buches, die von der biblischen Klarheit und Eindeutigkeit hin zur unbiblischen Verwässerung und Ökumenisierung der Evangelikalen geführt hat. Diese Veränderung führt Murray unter anderem auf den Einfluss des immer liberaler gewordenen theologischen Fuller-Seminars in den USA sowie des bekannten Evangelisten Billy Graham zurück. Graham hat, im Gegensatz zu seinen Anfängen, seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in seinen Evangelisationsfeldzügen eine immer weitere Öffnung bezüglich seiner Partner vorgenommen, bis hin zu liberalen Kirchen und dem Vatikan. Er hat schließlich sogar darauf verzichtet, erweckte und bekehrte Menschen in eindeutig bibeltreue Gemeinden zu schicken, was sich heute etwa in den deutschen Pro-Christ-Evangelisationen entsprechend auswirkt. Murray betrachtet dies zu Recht als eine verhängnisvolle Weichenstellung in die falsche Richtung. Da Martin Lloyd-Jones bereits in den 60er Jahren durch seine Forderung nach einer biblischen Absonderung heftig widersprochen hat. Als ein Höhepunkt bzw. Tiefpunkt dieser Entwicklung ist das 1994 in den USA veröffentlichte Dokument zu werten Evangelicals and Catholics Together, Evangelikale und Katholiken gemeinsam, das unter anderem von führenden Evangelikalen unterzeichnet ist, wie etwa Charles Colson, Richard Land, Brian O'Connell, Bill Bright, Oz Guinness, Peter Graved, James Packer und Pat Robertson. Darin wird, trotz Benennung fundamentaler Unterschiede, behauptet, Evangelikale und Katholiken sind Brüder und in Christus. Und es wird dazu aufgerufen, auf Proselytenmacherei, also Abwerbung von den jeweiligen Kirchen, zu verzichten. Das konservative Dallas Theological Seminary veröffentlichte daraufhin eine Antwort, in welcher festgestellt wird, ich zitiere: Die theologischen Unterschiede zwischen Evangelikalen und Katholiken bleiben bedeutsam und dürfen nicht heruntergespielt werden. Zitat Ende. Ich habe diese Lehren des Katholizismus an anderer Stelle ausführlich analysiert und aus biblischer Sicht beurteilt. Nun wenden wir den Blick auf Deutschland. Im April 2002 entstand auch im deutschen Pietismus und Evangelikalismus Unruhe, als der Informationsdienst Topic mit der Schlagzeile erschien: Die stille Spaltung der deutschen Evangelikalen. Der Artikel weist ebenfalls auf sehr weitgehende Einigungsbemühungen und ökumenische Projekte hin, zum Beispiel Jahr der Bibel oder Pro Christ, an denen führende deutsche Evangelikale und Pietisten beteiligt sind. Dies bewegt konservative Evangelikale, sich immer mehr von solchen Initiativen und den dahinterstehenden Werken, zum Beispiel vom Gnadauer Gemeinschaftsverband oder der Evangelischen Allianz, zurückzuziehen. Nur wenig später als im angloamerikanischen Raum erleben wir zurzeit auch im deutschsprachigen Europa eine Entwicklung, die noch vor einigen Jahrzehnten unvorstellbar schien. Nicht nur die Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, sondern auch immer mehr führende Vertreter der Pietisten und Evangelikalen plädieren für die Annäherung an Rom oder sogar für die große Ökumene mit der römisch-katholischen Kirche und anderen Konfessionen. Die Weichen zum ersten ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin mit Mitwirkenden aus den unterschiedlichsten Religionen, wie zum Beispiel des Dalai Lama und der Unterzeichnung der Charta Ökumenica, diese Weichen dorthin waren längst zuvor gestellt. In der Charta Ökumenica, die von zahlreichen Kirchen Europas unterzeichnet wurde, geht es um die religiöse und politische Einigung Europas. Im Folgenden können repräsentativ für die zu beobachtende Tendenz nur einige der einflussreichsten Dachverbände und Personen genannt werden. Ausdrücklich betont sei, dass keineswegs alle Verantwortlichen in diesen Verbänden die genannten Vorstellungen teilen. Als erstes müssen wir nennen den Theologischen Konvent der Konferenz bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands. Dessen langjähriger Präsident und späterer Ehrenpräsident ist Professor Dr. Peter Paul Johannes Beierhaus, Gommeringen bei Tübingen. Er sprach sich in Anknüpfung an Wladimir Solowjews kurze Erzählung vom Antichrist bereits seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zwar gegen eine interreligiöse Ökumene aus, zugleich aber für eine interkonfessionelle Ökumene bekennender Christen oder Bekenntnisökumene. Wladimir Solowjew, auf den sich Beierhaus stützt, vertritt in seiner kurzen Erzählung vom Antichrist aus dem Jahre 1900 die Vision einer gespaltenen Ökumene. Der abgefallenen Kirche unter Leitung des Antichristen, dieser ist für Beierhaus konzentriert im ökumenischen Weltrat der Kirchen, dieser abgefallenen Kirche tritt die sogenannte wahre Ökumene entgegen, bestehend aus Katholiken unter Leitung von Papst Petrus nach Solowjew, Protestanten unter Leitung von Professor Pauli nach Solowjew und Orthodoxen, repräsentiert durch Starez Johannes. Petrus, Paulus, Johannes. Die Führung der sogenannten nicht abgefallenen wahren Christen übernimmt bei Solowjew ausgerechnet, und das ist der Kern des ganzen Problems, der Papst Petrus. Im Gegensatz dazu vergleiche man hiermit die Sicht der Reformatoren, die das Papsttum als Antichrist bezeichneten. Peter Paul Johannes Beierhaus wurde 1989 heimlich zum Bischof in apostolischer Sukzession geweiht und leitet als solcher eine Bekenntnisbruderschaft Sankt Peter und Paul mit allen sieben katholischen Sakramenten. In der von Beierhaus verfassten Regel der Bekenntnisbruderschaft St. Peter und Paul finden sich unter anderem folgende ökumenischen bzw. katholisierenden Lehren und Praktiken: die apostolische Sukzession, die Eucharistie, das Stundengebet, Meditation, Einzelbeichte, Enthaltung der Fleischspeise, sakramentales Verständnis der Ehe, Noviziat und Gehorsam gegenüber dem mit der Leitung beauftragten Ältesten bzw. Bischof. Das Ziel der Bruderschaft lautet, ich zitiere, ökumenische Einigung in der Wahrheit, in bewusstem Gegensatz zu allen schwärmerischen Verirrungen, welche die offizielle ökumenische Bewegung Genfer und römischer Prägung heute bedrohen und pervertieren. Zitat Ende. Beierhaus hält, wie auch der Vizepräsident des Theologischen Konvents, Professor Dr. Dr. Horst W. Beck, Beiersbronn-Röth, seit vielen Jahren Vorlesungen an der streng katholischen Gustav-Siebert-Akademie in Bierbronnen, Südschwarzwald. In einem Glückwunschschreiben gratulierte Peter Beierhaus dem ihm gut bekannten Präfekten der Vatikanischen Glaubenskongregation oder Inquisition, Josef Kardinal Ratzinger, zu dessen 75. Geburtstag am 16. April 2002 und bezeichnete in diesem Brief Ratzinger als Lichtträger, der die Aufgabe habe, Zitat, für die unverbrüchliche Gültigkeit der biblisch geoffenbarten Wahrheit, Zitat Ende, einzutreten. Ratzinger wurde später Papst als Benedikt XVI. Nun ein Blick zum württembergischen Pietismus. Professor Dr. Gerhard Mayer, er hat viele gute Kommentare in seiner frühen Zeit geschrieben. Er wurde im Jahre 2001 Landesbischof, vorher war er Prälat der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er ist einer der führenden Vertreter des württembergischen Pietismus, zum Beispiel als langjähriger Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Gerhard Mayer nun lud in seinem Bischofsbericht vom 4. Juli 2002 zum Ökumenischen Kirchentag nach Berlin 2003 ein und äußerte sich auch nachher durchweg positiv über die ökumenische Großveranstaltung. Wörtlich sagte Gerhard Mayer in seiner Einladung, ich zitiere, in Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich an die zahlreichen ökumenischen Gottesdienste, die ich im vergangenen Jahr mitfeiern und mitgestalten konnte. Gespannt blicke ich auf den Ökumenischen Kirchentag. Durch die Planung gemeinsamer Vorbereitungsveranstaltungen vor Ort werden neue ökumenische Kontakte geknüpft und schon bestehende intensiviert. Ich ermutige Sie, diese Chancen wahrzunehmen und am Ökumenischen Kirchentag in Berlin teilzunehmen. Zitat Ende. Gerhard Mayer ist, was eher zufällig öffentlich bekannt wurde, stellvertretender Prokurator der seit 2000 bestehenden Initiative Unita Dei Christiani e.V., auf Deutsch Einheit der Christen e.V., mit dem Ziel der Zusammenführung der getrennten Konfessionen. Prokurator dieser Initiative ist Walter Kardinal Kasper, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Er war vorher Professor in Tübingen und Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In der Selbstdarstellung dieser Initiative Unita Dei Christiani wird offen gesagt, worum es geht. Ich zitiere, es muss sich auf allen Ebenen durchsetzen, dass es zur Ökumene keine Alternative gibt. Wir sind ein Verein von katholischen und evangelischen Christen und haben uns verpflichtet, die getrennten christlichen Kirchen in ihren Bemühungen um die Einheit in der Vielfalt zu unterstützen und alles zu tun, damit eine Einheit in versöhnlicher Vielfalt bald möglich ist. Zu den anderen Religionen der Welt wollen wir freundschaftliche und friedliche Beziehungen pflegen. Zitat Ende. Als Schritte zu dieser Einheit in Vielfalt werden in der Selbstdarstellung der Unita Dei Christiani unter anderem die folgenden aufgezählt. Ich zitiere, 1948 Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 1960 Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen als vorbereitende Konzilskommission, 1962 bis 66 Zweites Vatikanisches Konzil, Öffnung der katholischen Kirche zur Welt, Konzilsdokument über den Ökumenismus Unitatis Red Integratio. 1999 Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre in Augsburg, ein wesentlicher Schritt zur Überwindung der Spaltung mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen. 2000 Heiliges Jahr, zahlreiche ökumenische Begegnungen und Ereignisse an symbolträchtigen Orten. 2002 Gebetstag und Treffen in Assisi, 31 christliche Kirchen und Gemeinschaften, 12 Weltreligionen. Ich möchte dazu bemerken, in dieses Zitat einfügend, dieses Treffen trug trotz aller gegenteiligen Beteuerungen synkretistischen, also religionsvermischenden Charakter. Ich fahre weiter im Zitat aus Unita Dei Christiani. Es wird dann genannt 2003 Ökumenischer Kirchentag in Berlin, 2010 als Vision Einheit in der Vielfalt, Vielfalt in der Einheit, aber dieses geht dann alles noch weiter. Soweit das Zitat aus dieser Einheit in Vielfalt. In seinem Festvortrag zum 25-jährigen Bestehen des Arbeitskreises für evangelikale Theologie AFET am 13. Dezember 2002 in Gießen plädierte Gerhard Mayer vor der versammelten evangelikalen Theologenschaft ganz offen für einen interkonfessionellen Konsens, also eine Übereinstimmung zwischen den Konfessionen. Und, man höre, für ein übergeordnetes Lehramt für die evangelische Kirche, wie es ein solches bisher nur in Rom gibt. Mayer sagte wörtlich, ich zitiere, das grundlegende Konsenspapier bleibt das Neue Testament selbst. Mag man das Neue Testament paulinisch, protestantisch oder petrinisch, römisch lesen, es bleibt das geschlossene und definitive Dokument der Christenheit und insofern sichtbarer Ausdruck eines christlichen Grundkonsenses. Man kann das Lehramt als Aufgabe der Kirchen begreifen. Zitat Ende. Trotz oder wegen solcher Äußerungen wurde und wird Gerhard Mayer in den letzten Jahren vermehrt zu pietistischen Großveranstaltungen in Württemberg und darüber hinaus eingeladen. So etwa zur Einführung des neuen Direktors der Liebenzeller Mission, Detlef Krause, beim Pfingstmissionsfest 2003, dem er bei dieser Gelegenheit den Pfarrertitel verlieh. Nun kommen wir zur deutschen und weltweiten evangelischen Allianz. Dr. Rolf Hille, langjähriger Vorsitzender der Theologischen Kommission der weltweiten evangelischen Allianz und des Arbeitskreises für evangelikale Theologie, zugleich Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen und bis zum Jahre 2000 Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz, war als Vorsitzender der Weltallianzkommission beteiligt an Verhandlungen mit einer Theologengruppe des Vatikans mit dem Ziel einer gemeinsamen Erklärung. Rainer Wagner schreibt hierzu in seinem aufschlussreichen Buch Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene folgendes, ich zitiere: Ohne dass es der Öffentlichkeit näher bekannt wurde, gibt es seit 1993 Gespräche zwischen der weltweiten evangelischen Allianz und dem Vatikan, die in eine gemeinsame Erklärung münden sollen. Am 28. Mai 2002 erklärte Rolf Hille, dem Herausgeber des Informationsdienstes Topic, auf dessen Anfrage, dass in Kürze ein von der gemeinsamen Kommission erarbeitetes Diskussionspapier den katholischen Gremien und den Allianzkreisen zur Meinungsbildung vorgelegt werden wird. Zitat Ende. Das Gleiche teilte Rolf Hille mir in einer E-Mail vom 6. Dezember 2002 mit, wobei er behauptete, dass dieses Papier keinerlei offiziellen Charakter habe, da es weder vom Vatikan noch von der Weltallianz herausgegeben werde, sondern ein Diskussionsbeitrag sein werde, den einige katholische und evangelische Theologen gemeinsam erstellt hätten. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Peter Strauch, Hilles Nachfolger als Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz und zugleich Präses des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland, Witten, spricht sich in Stellungnahmen und Artikeln immer wieder für eine große konfessionelle Weite aus, die Katholiken einschließe. Wörtlich sagte Peter Strauch: Katholizität, die Universalität der Gemeinde Gottes, sollte in der Allianzbewegung ihren Ausdruck finden. Nicht welcher Kirche der Einzelne angehört, sondern wie er zur theologischen Basis der Evangelischen Allianz oder der Lausanner Bewegung steht, ist für die Zusammenarbeit entscheidend. Zitat Ende. Nun zum Gnadauer Gemeinschaftsverband, dem Dachverband landeskirchlicher Gemeinschaften. Pfarrer Dr. Christoph Morgner, Siegen, langjähriger Präses des Gnadauer Verbandes, plädierte bereits nach seiner Wahl im Februar 1989 in einem aufsehenerregenden IDEA-Interview für mehr Offenheit in der Ökumene der Konfessionen und auch mehr Offenheit in anderen Fragen, etwa der Bibelauslegung, des Verhältnisses zum Kirchentag, der Frauenordination, der Beziehung zur charismatischen Bewegung, zur Evolutionslehre und anderem. Herbert Becker, langjähriger Gemeinschaftsinspektor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, meinte hierzu am 26. August 1989 anlässlich der Jahreshauptversammlung der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Neukirchener Mission, in seinem Jahresbericht, ich zitiere: Die Gnadauer Präseswahl fand im Februar dieses Jahres statt. Pfarrer Christoph Morgner, Vorsitzender des Hannoverschen Gemeinschaftsverbandes, wurde zum Präses berufen. Die anschließenden Erklärungen und das IDEA-Interview sorgten für viel Aufregung. Morgner gehört dem kirchlich geprägten Lager Gnadaus an. Die Vertreter unseres Werkes auf der Gnadauer Mitgliederkonferenz haben ihn nicht gewählt. Zitat Ende. Inzwischen scheint sich dies geändert zu haben. Es gab kaum noch Protest, als Morgner 13 Jahre später im Herbst 2002 Sätze wie diese schrieb, ich zitiere: Obwohl die Gemeinschaftsbewegung in den evangelischen Landeskirchen keine geordnete Beziehung zur katholischen Kirche pflegt, habe ich keine Berührungsängste. Dieser konfessionsübergreifende Zug lässt sich im Pietismus, der größten Erneuerungsbewegung in unserer evangelischen Kirche, durchgängig feststellen. Wir sind allen verbunden, die Christus nachfolgen, ganz gleich zu welchem kirchlichen Lager sie gehören. Zitat Ende. Diese freimütigen Äußerungen Meugners taten seiner einige Wochen später mit überwältigender Mehrheit erfolgten Wiederwahl zum Gnadauer Präses offensichtlich keinen Abbruch. Genauso denkt auch sein Nachfolger Michael Diener, der auch mit großer Mehrheit gewählt wurde. Nun kommen wir zu den Freikirchen, und zwar zum Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Baptisten und Brüdergemeinden. Wie Idea Spektrum berichtete, trafen sich Anfang Dezember 2003 hohe Vertreter des Vatikans und des Baptistischen Weltbundes zu einem informellen Gespräch in Rom. Eingeladen hatte zum dritten Treffen dieser Art der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Wie der Präsident des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, also Baptisten- und Brüdergemeinden, Siegfried Grossmann erklärte, habe man dabei festgestellt, dass die Gemeinsamkeit zwischen Freikirchen und der katholischen Kirche größer sei als zwischen katholischer und lutherischer Kirche. Sogar bezüglich der Rechtfertigungslehre seien die Freikirchen näher an der katholischen Auffassung, dass sowohl Katholiken als auch Freikirchler die Wichtigkeit des menschlichen Handelns zur Rechtfertigung betonten. Auf katholischer Seite sind damit die Sakramente gemeint, auf freikirchlicher die persönliche Glaubensentscheidung. Außerdem wurde die zunehmende Zusammenarbeit der beiden Gruppierungen in den einzelnen Gemeinden begrüßt. Im Februar 2003 trafen sich Volker Spangenberg und Uwe Swarat als Vertreter des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden sowie weitere Freikirchenvertreter mit katholischen Theologen zu einem Symposion zum Thema Rechtfertigung in freikirchlicher und römisch-katholischer Sicht im Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn. Dabei wurde weitgehende Einigkeit festgestellt und die freikirchliche Auffassung von Bekehrung mit einer katholischen Zustimmung des Herzens gleichgesetzt. Der Dialog soll fortgesetzt werden. Für manche ein ökumenischer Höhepunkt, für andere ein Grund zum Austritt aus ihrer Baptistengemeinde, war die Beteiligung des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden auf dem Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin, einschließlich der dortigen Unterzeichnung der Charta Ökumenica. Nun noch einiges zur Vereinigung evangelischer Freikirchen allgemein. In der Vereinigung evangelischer Freikirchen, VEF, sind 8 evangelikale und pfingstliche Freikirchen zusammengeschlossen. Darunter der Bund evangelisch-freikirchliche Gemeinden und die FEG, Freie Evangelischen Gemeinden, und 4 Gemeinschaften mit Gaststatus angegliedert. Insgesamt vertritt die VEF damit 250.000 Gemeindemitglieder. Vorsitzender war Siegfried Grossmann, der zugleich Vorsitzender des BEFG war, und sein Stellvertreter Peter Strauch, der außerdem Vorsitzender der Evangelischen Allianz und der FEG war. Auch die VEF erstrebt sowohl die innerevangelikale als auch die große christliche Ökumene. Auf der Jahrestagung 2003, und inzwischen sind diese Entwicklungen ja noch weit fortgeschritten, bereits damals sprach sich Heinrich Christian Rust für die Bildung einer einzigen zusammengeschlossenen Freikirche in Deutschland aus, in der eine Vielfalt an Frömmigkeit und Gemeindegestalt gefördert werde. Das Präsidium der Vereinigung evangelischer Freikirchen nahm Rusts Anregung auf und empfahl, vor Ort die Zusammenarbeit mit denjenigen Gemeinden zu suchen, die selbstständig sind und bisher nicht der VEF angehören. Selbstständig und unabhängig sind bisher, ich sage mal Gott sei Dank noch, viele russlanddeutsch geprägte Gemeinden, Gemeinden, die der Konferenz für Gemeindegründung nahestehen, und auch etliche selbstständige Brüdergemeinden. Anfang 2004 trafen sich Theologen aus VEF-Freikirchen mit Vertretern der römisch-katholischen Kirche zu einem Symposium am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn wiederum, um über Gemeinsamkeiten in der Tauffrage zu konferieren. Tatsächlich wurde dabei eine Annäherung im Taufverständnis festgestellt. Beide Seiten, so wurde gesagt, sehen die Taufe als Initiationsprozess des Gläubigwerdens, der noch weitere Elemente umfasse. Außerdem war man sich einig, dass Gott den Menschen in der Taufe zur Mitwirkung bei der Umsetzung des empfangenen Heils in die Praxis berufe und ermächtige. Nun, betrachtet man solche Weichenstellungen, die durch führende Pietisten und Evangelikale zum Teil zunächst hinter verschlossenen Türen, aber dann plötzlich ganz offen erfolgt sind, dann muss man sich nicht wundern, dass inzwischen auch in etlichen weiteren evangelikalen oder dem Pietismus nahestehenden Werken, Gemeinschaften, Verlagen, Zeitschriften, zum Beispiel Aufatmen und Dran vom Bundesverlag, in Medien und Rundfunkanstalten, vor allem dem ERF, ökumenisches und mystisches Gedankengut immer offener propagiert wird. Die Zeitschrift Aufatmen beispielsweise will insbesondere Entscheidungsträger in evangelikalen Gemeinden erreichen und veröffentlicht systematisch pro-katholische Artikel, unter anderem von dem einflussreichen katholischen Pater und New Age-Anhänger Anselm Grün. Grün propagiert Selbsterforschung nach Lehre des Okkultpsychiaters Carl Gustav Jung und therapeutisches Gebet für Verstorbene. Pfarrer Hans-Peter Wolfsberger, langjähriger Direktor der Liebenzeller Mission, er ist inzwischen von diesem Amt zurückgetreten, initiierte ein riesiges Haus der Stille mit Tagzeitgebeten und ließ im Jahr 2001 eine Kapelle mit Ikone im Monbachtal bei Bad Liebenzell errichten. Ikonen kommen vor allem in der orthodoxen Kirche sehr häufig vor. Es sind Bilder, durch welche mittels Meditation des Betrachtenden angeblich Christus, Gott Vater oder die Heiligen in die geschaffene Welt eintreten und mit ihm Verbindung aufnehmen. Eine mystische Vorstellung mit der Gefahr des Spiritismus, die insbesondere was die Darstellung Gott Vaters oder Jesu Christi angeht, im Gegensatz zum biblischen Bilderverbot nach 2. Mose 20 steht. Jürgen Wehrt, Direktor des Evangeliumsrundfunks, schrieb über die im Monbachtal aufgestellte Ikone Christus und Menas eine Meditation, die in der Zeitschrift Aufatmen unter der Überschrift Bildergeschichten damals veröffentlicht wurde und in der Kapelle im Monbachtal aushing. Darin heißt es, Zitat, wir lernen immer wieder neu, auch durch diese Ikone, Jesus ist an unserer Seite. Zitat Ende. Wolfsbergers Vorgänger als Direktor der Liebenzeller Mission, Pfarrer Dr. Linhard Pflaum, hatte dagegen immer wieder deutlich gewarnt vor solchen ökumenisch-mystischen Bestrebungen und er tut dies bis heute. Weitere Beispiele. Bereits im Jahr 1999 schrieben Vertreter von 15 evangelischen Kommunitäten und Vereinigungen in Deutschland, zum Beispiel die Jesusbruderschaft Gnadental, die Christusbruderschaft Selbitz, die Michaelsbruderschaft und die Kommunität Steh auf, alle diese schrieben an den Papst und teilten ihm mit, sie würden ihn als Sprecher der geeinten Christenheit anerkennen. Am 28. September 2002 fand erstmals eine Ökumene-Wallfahrt auf den Kreuzberg bei Bischofsheim-Rhön unter Beteiligung evangelischer, evangelikaler und katholischer Christen statt, die vom Leiter der evangelikalen Gästehäuser Hohe Rhön, Fritz Schroth, Bischofsheim, initiiert wurde. Schroth war damals zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Mission und Ökumene in der Bayerischen Landessynode. Diese Beispiele ließen sich leider beliebig vermehren und aktualisieren. Es geht immer weiter in diese falsch-ökumenische Richtung. Zeitschriften wie Topic, Der schmale Weg und andere berichten immer wieder über erschütternde Hintergrundinformationen. In Topic Nummer 10 2002 erschien sogar ein Artikel unter der Überschrift »Wie evangelikale Führer die Evangelikalen verführen«. Man fragt sich, beginnen sich die Kapitel 13, 17 und 18 der Johannes-Offenbarung sowie Matthäus 24 und 1. Petrus 4, wo es heißt, das Gericht beginnt am Hause Gottes, beginnen sich diese Aussagen bereits zu erfüllen? So fragen immer mehr Gläubige an der Gemeindebasis angesichts dieser Vorkommnisse. Und wir sehen, der Fisch fault vom Kopf her. Das Problem beginnt an den Spitzen der Verbände. Die Befürchtung taucht auf, wem kann man denn noch vertrauen? Diese Frage stellt sich umso bedrückender, als es sich bei mehreren der genannten Personen um Männer handelt, die für viele Christen und so auch für mich in früheren Jahren große Vorbilder im Glauben waren. Diese Zeilen schreibe ich daher mit tiefer innerer Betroffenheit. Viele der geschilderten Ereignisse sind mir unbegreiflich. Ich kann sie nur unter dem Aspekt verkraften, dass wir es hier mit endzeitlichen Entwicklungen zu tun haben, mit einer Verblendung, die jeden von uns erfassen kann, wenn wir nicht wachsam sind und treu in der Nachfolge Jesu Christi bleiben. Ich möchte mich daher auf keinen Fall zum Richter über andere erheben. Das steht mir nicht zu. Ich kann nur beten, möge Gott der Herr selbst sich in dieser Zeit der Verführung über seine Herde erbarmen und sie mit seinem Geist ausrüsten, damit sie mutig und treu in der Wahrheit bleibt, nämlich in Jesus Christus allein, der sie leitet, bewahrt und ans Ziel bringt. Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Bereits im Jahr 1963 richtete Dr. Gertrud Wasserzug-Träder, die langjährige geistliche Mutter der Bibelschule Beatenberg, angesichts der rasch anwachsenden ökumenischen Bewegung das folgende warnende Wort an eine endzeitreife Christenheit. Ich zitiere: Wir wissen, dass wir uns mit unserer kritischen Zurückhaltung außerhalb der größten kirchlichen Bewegung unserer Zeit stellen. Wir wissen, dass wir damit den Weg wählen, außerhalb des Lagers zu gehen, um Jesu Schmach zu tragen. Es wird die große Zeit der Verfolgung der wahren Gemeinde Jesu einsetzen durch die Kirche des Abfalls. Wir werden dann als die Ketzer der neuen Zeit der Kirche gebrandmarkt und verfolgt. Wir sehen deutlich, dass die Entwicklung dieser größten kirchlichen Bewegung unserer Zeit hinführen muss zu dem, was der Prophet des Neuen Testaments in der Offenbarung sieht, nämlich eine Kirche des Abfalls, eine Weltmachtkirche. Wir müssen uns bereit machen zu dem größten aller Kämpfe, zu einer Auseinandersetzung innerhalb der christlichen Kirche zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Christus und Antichristus, zwischen dem Heiligen Geist und dem falschen Propheten. Lasst uns der Versuchung einer unbiblischen Vereinigung widerstehen, wie Jesus ihr widerstanden hat. Und lasst uns völlig klar die Bewegung unserer Zeit sehen und beurteilen und Stellung dazu nehmen. Wer Ja zu Jesus und der Einheit der wahren Gemeinde sagt, der muss Nein sagen zu einer organisatorischen Vereinigung von Kirchen, die auf einem menschlichen Fundament aufgebaut ist, die von einem menschlichen Geist durchströmt ist und ein menschliches Ziel hat. Soweit dieses Zitat von Frau Dr. Gertrud Wasserzug. Und ich möchte schließen: Mögen wir dieses warnende und wegweisende Wort heute mehr denn je beherzigen. Amen.